Jesus, kannst du gerne machen.
Herr, ich danke dir, dass der Siegfried sich vorbereitet hat. Ich danke dir, dass du durch ihn sprichst und dass du deinen Geist auf ihn gelegt hast, dass dein Geist, Herr, seinem Geist Zeugnis gegeben hat und er es an uns weitergibt, sodass er eigentlich nur der Mittler ist. Und ich danke dir, dass all das, was er sagt heute, auf unsere offenen Herzen fallen darf. Und ich bitte dich, dass du unsere Ohren verschließt vor Dingen, die wir nicht hören sollen, und unsere Ohren ganz, ganz weit aufmachst und klingeln lässt und schreien lässt, wo wir es hören sollen. Danke, Herr, dass du Siegfried segnest und ihm die richtigen Worte gibst. Amen.
Guten Morgen, ihr geliebten Schafe des Herrn. Ist das einzigartig? Unser Herr Jesus nennt uns Schafe. Und Schafe brauchen einen Hirten, am besten einen guten Hirten. Sonst verirren sie sich, verlaufen sie sich, gehen dahin, wo sie nicht sollen, werden vom Wolf gefressen oder vom Löwen oder wie auch immer. Gott, unser Herr Jesus, nennt uns Schafe. Ist das schön? Und Schafe sind abhängig von ihrem Hirten. Und so möchte ich mit euch Schafen heute Morgen in eine Zeitmaschine steigen. Ihr könnt die Augen offen lassen oder zumachen. Jetzt lade ich euch ein, steigt ein in die wunderbare Zeitmaschine. Sie ist gut ausgerüstet, mit Getränken, mit Polstern. Es ist gemütlich da. Und wir starten. Wir sind schon da. Wir steigen aus und was sehen wir? Einen wunderschönen Garten. Herrlich anzusehen. Bäume mit wunderschönen Früchten, die wir noch nie gesehen haben. Gräser, Blumen. Boah, einzigartig. Sträucher, Früchte. Das ermutigt zum Reinbeißen. Und dann schauen wir uns um. Was sehen wir da? Ein Menschenpaar. Wow, und dieses Menschenpaar, die sind nackt. Echt. Wir schauen die an und laufen so rum. Und im Laufe der Zeit wird es Abend. Und Gott möchte mit seinen Menschen reden. Jetzt hören sie ihn im Garten. Wir sind doch nackt. Verstecken sich im Busch. Kurios. Die haben nämlich was gemacht, was sie nicht hätten sollen. Die haben von dem Baum der Erkenntnis gegessen zwischen Gut und Böse. Die waren immer schon nackt, war kein Problem. Und jetzt, als sie gegessen hatten, haben sie erschrocken, wir sind ja nackt. Gott kommt in den Garten und ruft, Adam, wo bist denn du? Oh Gott, ich schäme mich so. Dann habe ich auch jetzt Angst vor dir. Ach du meine Güte. Ihr Menschen, könnt ihr nicht ein Verbot halten? Hab ich's doch geahnt, dass ihr so leicht verführbar seid. Menschenskinder, ihr seid doch welche. Ach, wisst ihr was? Ich stampf euch einfach ein, pack euch wieder in die Erde und mach ein paar neue, die sind besser als ihr. Hat das Gott gemacht? Gott, der seine Menschen liebt, geht hin und schlachtet das erste Tier. Er macht ein Opfer für seine Menschen, weil er sie liebt und macht diesen Menschen aus Fellen von diesem Tier Kleider, um sie zu bedecken. Also er hat sie nicht eingestampft, was wir hier sehen können. Er liebt seine Menschen und bekleidet sie. Ja, und dann gucken sie so ein bisschen rum, sind jetzt schön bekleidet, sind schick, mit Fellen bekleidet. Und dann sagt Gott, meine Güte, wenn die so weitermachen, die können nicht mal das eine Verbot halten, da ist noch ein Baum des Lebens. Wow, wenn die davon essen, das ist brandgefährlich. Denn wenn sie davon essen, dann würden sie ewig von mir getrennt sein. Würden sie ewig in der Rebellion sein und es würde kein Zurück mehr geben. Also, das kann ich nicht zulassen. Ich liebe sie so sehr, aber ich kann nicht zulassen, dass sie in ihrer "Ich will wie Gott sein" noch von dem Baum des Lebens essen. Dann sind sie immer von mir getrennt. Das will ich auf keinen Fall. Also, Menschen, hopp, tschüss, raus. Ich schick euch mal raus. Und dann hat er diese Menschen rausgeschickt aus diesem wunderschönen Garten und ein Cherubim davor gestellt, der geschützt hat, dass sie da nicht mehr reingehen konnten. Ja, Ende bei Bände. Nein, es geht doch weiter. Es geht ja weiter. Die Geschichte geht weiter und wir sind in der Zeitmaschine, reisen jetzt eine ganze Menge Zeit weiter. Und dann kommen wir in die Zeit, wo der Noah lebt. Noah war ein gottesfürchtiger Mann. Er liebte und achtete Gott. Und dann hat Gott ihm einen Auftrag gegeben: Hey Noah, komm, schaff mal was, mach ein Schiff, richtig groß. Na, Noah denkt, wenn du das sagst, Gott, dann mache ich das. Also er fängt an, ein Riesenschiff zu bauen auf einem Land, wo nirgends Wasser ist. Und die Leute drumherum, die lachen den aus. Hey, Noah, du spinnst wohl ein bisschen, was machst denn du da? Du machst ein Schiff. Ja, und wisst ihr, und diese Leute dort, die waren so böse. Die waren so böse. Die haben sich gegenseitig missbraucht. Die haben sich ermordet. Sie haben sich belogen, betrogen. Die waren abgrundtief böse geworden. Und da hat Gott gesagt, das kann ich nicht zulassen. Wenn die so weitermachen, dann werden sie sich selbst zerstören. Das will ich auf keinen Fall. Und darum hat er Noah und seiner Familie einen kleinen Überrest errettet aus Liebe zu seinen Menschen. Er musste die anderen dem Wasser übergeben. Und er rettete einen kleinen Überrest von seinen Menschen, die er liebt, in dieser Arche, um der Liebe willen nur diesen kleinen Überrest Noah. Und so schützte er sie aus lauter Liebe vor der Vernichtung, vor der eigenen Vernichtung. Und wir bleiben nicht stehen in dieser Zeit, wir rasen ein Stückchen weiter und befinden uns jetzt viele, viele Zeitepochen weiter, befinden wir uns in Israel. Und dann entdecken wir einen Mann mit Namen Jesus, Gott, der seine Menschen liebt, ist als Mensch auf diese Erde gekommen und verkündigt das Reich Gottes. Er heilt die Kranken, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf. Das Wort wurde Fleisch und war in der Gegenwart der Menschen. Das Reich Gottes war spürbar, erlebbar. Menschen jubelten und freuten sich. Da ist einer, der uns erretten kann. Aussätzige werden rein. Und das ging aber nur ein paar Jahre so. Die Elite der Religiösen war sauer. Das kann nicht sein. Er tut so, als ob er der Messias wäre. Das ist er auf keinen Fall. wir sehen mal zu, dass wir den hier loswerden. Und so geht dieser menschgewordene Gott, Jesus Christus, lässt er sich an dieses Schandkreuz nageln. Aus Liebe lässt er sich an dieses Schandkreuz nageln. Elendig geht er zugrunde. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er schaffte durch seinen Kreuzeston eine ewige Erlösung, eine Versöhnung, dass die Menschen, die an ihn glauben werden, nicht verloren sind, errettet sind und die Beziehung zu Gott wieder haben können, die sie verloren hatten. Sie brauchen dann, wenn sie in Jesus leben, ihn aufnehmen, in ihrem Leben, keine Angst mehr haben vor Gott. Sie sind angstfrei und leben in einem Frieden, den niemand anders ihnen geben kann. So hat Gott, der uns Menschen liebt, uns geschaffen, ihm zum Gegenüber, sich selbst hingegeben, um diese Versöhnung zu bewirken, um diese Erlösung zu bewirken. Und dann war er einige Tage im Totenreich, weil er auch die anderen Menschen vor sich, vor er auf die Welt kam, nicht vergessen hatte und hat ihnen das Evangelium und die freimachende Botschaft gepredigt. Und dann ist er auferstanden. Wow, das wollten die Jünger erst gar nicht glauben. Was? Auferstanden? Der Jesus? Kann ich gar nicht glauben. Die Jünger waren verwirrt. Und dann begegnet Jesus als der Auferstandene dem Petrus. Schaut Petrus an. Ach, Petrus, du bist es. Hab ich's doch fast gewusst, dass du's nicht packst. Ich hab dir doch schon gesagt, dass du mich verraten wirst. Jetzt hast du es tatsächlich gemacht, also dich kann ich nicht brauchen. Du solltest zwar mein Jünger sein und der Fels für die Gemeinde, aber nee, so einen wie dich brauche ich nicht. Tschüss, geh wieder fischen. Hat das Jesus gesagt? Dieser Gott, der Liebe ist, schaut ihn an und sagt, Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Ja, Meister, du weißt es doch, dass ich dich lieb habe. Dreimal hat er ihn das gefragt. Petrus hatte ihn dreimal verleugnet. Ja, Petrus, ich habe zwar gedacht, du bist ein Versager, was du auch bist. Ja, du bist ein Versager. Aber ich bin größer als dein Versagen. Ich bin größer als dein Versagen und ich liebe dich und ich weiß, dass du mich auch liebst. Wir gehen ein Stückchen weiter in dieser Geschichte und da treffen wir einen Saulus. Das ist vielleicht ein Typ, ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, ein Gotteskämpfer, wie es nur wenige gibt. Und er hat sich gesagt, nee, also diese Sekte der Nazarener und das soll Messias sein, das kann nicht sein. Er stand dabei, wo er Stephanus gesteinigt worden ist und hat noch Gefallen daran gehabt und dann in seiner Leidenschaft für Gott hat er angefangen, die Christen zu verfolgen. Sie versuchen, in Gefängnisse zu stecken. Er kriegte einen Brief von den Pharisäern und Schriftgelehrten bis nach Damaskus. Da wollte er die Gemeinde, die Jünger Jesu, ins Gefängnis stecken. Er reist los. Und kurz vor Damaskus begegnet ihm Jesus. Ach, du bist's, Petrus. Ich weiß zwar, dass du ein Gotteskämpfer bist, aber so wie du das machst, nee, das geht gar nicht. Ich lass jetzt mal Feuer vom Himmel fallen, Asche und weg mit dir. Du taugst nicht. Hat das Jesus gesagt? Nein. Paulus, der ein Verfolger Jesu war, ein Mörder, der begegnet Jesus und Jesus verwandelt ihn im Nu und sagt, Saulus, dich will ich haben, dich mit deiner Leidenschaft, mit deiner Liebe, dich will ich haben, dich krempel ich um, zack, mit einem Nu. Und aus dem Saulus wurde ein Paulus. Wir finden in Philipper 3, 12, Paulus sagt, ich bin von der Liebe Gottes ergriffen. Ich bin von Christus Jesus ergriffen. Er ist ergriffen von der Liebe, von Jesus, und Jesus ist Gott. Und Gott ist die Liebe. Er wurde von dem lebendigen Gott ergriffen, von dieser Liebe. Und diese Liebe, er bekam den Auftrag, geh hin und verkündige den Menschen das Evangelium. Ich schicke dich in deiner Leidenschaft zu den anderen Menschen. Zuvor war aber Paulus von der Liebe dieses ewigen, lebendigen Gottes ergriffen. Ich lese nochmal Philipper 3,12. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, sagt Paulus, oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus ergriffen bin. Von Christus ergriffen werden bedeutet von der Liebe ergriffen sein. Die Liebe ist das Zentrum dieses Universums, weil Jesus das Zentrum dieses Universums ist. Jetzt ist die Geschichte ja fast zu Ende. Aber wir wollen noch ein wenig weitergehen in unserer Zeitmaschine und wieder ein bisschen zurückgehen vor der Kreuzigung. Da stehen wir jetzt mit Jesus, sind wir unterwegs und wir erleben, wie Jesus mit seinem Vater spricht. Und er spricht Folgendes, Johannes 17, 20, folgende. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Wer sind denn diese? Ich bitte nicht für diese allein, die Jünger, Johannes, Petrus und so weiter, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Wow. Vielleicht fragen wir uns mal, wer sind denn diese? Und er sagt weiter, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wow! Eins sein mit Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jesus sagt das zu seinem Vater, ich will, dass sie alle eins sind, wie ich mit dir eins bin. Welch ein Vorrecht! Wir kleinen Schafsmenschen. Eins mit diesem lebendigen Gott. Warum? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Halleluja. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt und werde ihn wieder und immer wieder verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Und alles, was mein ist, Vater, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich, Jesus Christus, bin in ihnen verherrlicht. Ich, Jesus, bin in denen, die an mich glauben werden, verherrlicht. Und er spricht weiter, und ich bin nicht mehr in dieser Welt. Diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Dieses damit ist eine Zielvorgabe, damit das geschieht, was ich ihnen gesagt habe. Damit sie eins seien, gleich wie wir. Unfassbar. Gleich wie wir hat uns der Herr durch den Glauben geschenkt. Ein Gleichsein mit ihm. Es wird noch besser. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Vater, ihnen gegeben. Wir, die wir an ihn glauben, sind beschenkt mit der Herrlichkeit dieses ewigen Gottes durch den Heiligen Geist in uns. Ich habe ihnen die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, gegeben. Auf das wiederum, auf das sie eins seien, gleich wie wir eins sind und ich in ihnen und du in mir. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus hat den Seinen den Auftrag gegeben. Geht hin, verkündigt die Herrschaft des Königreiches Gottes. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. Diesen Auftrag hat er ihnen gegeben, damit die Welt glaubt, dass er der Christus ist, den die Welt braucht. Komme ich nochmal zum Paulus. Ich glaube, ihr werdet nicht schwindelig in der Zeitmaschine. Ihr werdet gut angeschnallt, ist jetzt bequem. Epheser 3, 17. Gebet des Paulus um Erkenntnis der Liebe Gottes. Er betet, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, dazu fähig, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Diese Liebe übersteigt jegliche Erkenntnis, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Hören wir das nochmal. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Diese Kraft ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und der Heilige Geist ist Gott und Gott ist die Liebe. Diese Liebe wohnt in denen, die an ihn glauben, die sein ihr Leben ihm anvertraut haben. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Wow, unfassbar. Dieser Gott der Liebe wohnt durch den Heiligen Geist in denen, die ihr Leben ihm gegeben haben, die gesagt haben, sei du Herr, sei du König meines Lebens. Und nochmal geschwind zu dem, was Jesus sagt, zu seinem Vater. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit und hat Kraft, Seelisches vom Geistlichen zu trennen, zu wirken, was der Geist Gottes durch dich und in dir bewegen will. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe siegt für immer. Halleluja. Amen. Halleluja! Amen! Amen.